Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Guten Morgen, liebe Dörte.
Guten Morgen, liebe Uta.
Liebe Dörte, wir haben heute so einen tollen Gast am Start. Wir freuen uns schon so sehr und schon so lange. Ich bin ganz im Glück, dass er zugesagt hat, heute bei uns dabei zu sein an der Barthez und sein unglaubliches Wissen und seine tollen Gedanken mit uns zu teilen. Magst du sagen, wen wir heute hier haben?
Wir treffen heute Wolf Lotter.
Ganz genau, Wolf Lotter. Ein ganz toller Autor und schon lange Publizist, inzwischen Speaker, hat einen eigenen Podcast, aber das erzählen wir gleich nochmal ausführlich. Und ich finde seine Ausführungen so brillant, ihr werdet das ja gleich hören. Man kann ihm folgen wie ein Schatten und er hat so messerscharfe Analysen, das ist eine große Freude.
Ja, und was ich als Thema sehr spannend fand, war mit Brand 1, die er ja gegründet hat, Wirtschaft anders denken als Überschrift zu haben und eben tatsächlich ökologisch nachhaltige Entwicklung zu treiben mit seinem Denken unter dem Gedanken von zusammen hänge, sind wir ja dann heute auch zusammen. Insofern bin ich sehr, sehr neugierig.
Ja, und genau das werden wir jetzt hören. Also lassen wir ihn mal zu uns rein. Herzlich willkommen heute an der Barthez Wolf Lotter. Lieber Herr Lotter, dass Sie heute für uns Zeit haben, freut uns außerordentlich und ist uns eine große Ehre. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir wollen Sie natürlich, so wie alle anderen, auch am Anfang kurz vorstellen. Und ich hoffe, wir haben richtig recherchiert und Sie ergänzen oder korrigieren uns natürlich so, wie es gerade richtig ist. Sie sind seit den 80er Jahren bereits Autor und Journalist mit dem Schwerpunkt Transformation und Innovation. Sie haben eine Buchhändlerausbildung absolviert, sowie das Studium der Geschichte und Kommunikationswissenschaften und kulturelles Management. Und inzwischen schreiben Sie Essays und Kolumnen für diverse Publikationen für Standard, Wirtschaftswoche, Spiegel.de und Taz Futur 2. Und Sie sind ein Podcast-Kollege mit dem wunderbaren Podcast Trafostation. Ja, und Ihr inhaltlicher Schwerpunkt, das sind Fragen der Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft. Und da muss man ja wirklich sagen, da sind Sie inzwischen eine führende Stimme zu diesen Themen. Wir hören auf Sie, wir schauen auf Sie. Vor allen Dingen schauen Sie aber auf das Menschen- und Selbstbild unserer Arbeitskultur und auf die Wechselwirkungen von Digitalisierung, Automatisierung und Wissensarbeit in Netzwerkorganisationen. Dazu gehören wir ja auch als Lufthansa und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Sie Ihr Wissen mit uns teilen. Und Ihr Umgang mit Wissen ist, finde ich, auch ein besonderer und guter. Und hier möchte ich Sie gerne zitieren, denn Sie sagen, ich schreibe keine Bedienungsanleitungen für das Leben anderer Leute. Ich rege dazu an, dass Sie das selber tun. Und das freut uns und davon möchten wir heute auch profitieren. Und wir hoffen natürlich, dass wir ja genau das jetzt machen können, das Wissen, was Sie uns vermitteln, dann für unsere Arbeit zu transformieren. Wir könnten jetzt über 1 Million Themen mit Ihnen sprechen, ich glaube Stunden und Tage lang. Doch wir wollen uns heute ein bisschen fokussieren, und zwar auf Ihr großartiges Buch Zusammenhänge, was wirklich eine Bibel geworden ist für unsere jetzige Zeit der Transformation, muss man wirklich sagen. Das Buch von Ihnen hat so viele Eselsohren eigentlich auf jeder Seite. Fast jeder Satz ist angestrichen. Also auch hier müssen wir uns fokussieren. Und ja, ganz kurz zum Intro. Sie erläutern in diesem Buch die Transformation von der Industrie in die Wissensgesellschaft, warum wir lernen müssen, Komplexität zu erschließen und Zusammenhänge herzustellen. Und wir erfahren, was auf diese Weise entsteht, sind keine intellektuellen Konstruktionen, sondern echte Bausteine sozialer Gemeinschaft. Mhm. Genau. Also wir rufen natürlich jetzt schon mal jedem zu, kauft dieses Buch, Leute, lest es vor allen Dingen, setzt euch damit auseinander und diskutiert es mit anderen Menschen. Und heute wollen wir mit Rolf Flöcker selber darüber sprechen. Soweit alles gut und richtig zitiert und
alles wunderbar. Vielen, ein bisschen rot geworden, das sieht man jetzt nicht im Podcast.
Das brauchen Sie nicht, aber Herr Lotter, das brauchen Sie nicht.
Vielen Dank, ich freue mich darüber sehr.
Ja, ich freue mich auch. So, wir wollen mit einer Stelle ganz am Anfang in Ihrem Buch direkt mal einsteigen, weil wir finden, das sagt schon so viel aus und da haben Sie bestimmt schon ganz viel zu sagen. Und zwar sagen Sie, noch nie zuvor haben im Reichen Westen so viele so viel gelernt und gleichsam so wenig gewusst, also verstanden.
Das klingt natürlich ein wenig unfreundlich, wenn man sozusagen die Diskussion über die Wissensgesellschaft mit so einem Satz niederschreibt, wie ich das getan habe. Aber tatsächlich ist es so. Wir haben unglaublich viele Spezialistinnen und Spezialisten für alles Mögliche in der Zeit der Arbeitsteiligkeit, die ja gleichzeitig die Industriegesellschaft ist, entwickelt. Wir haben eine unglaubliche Fächervielfalt. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt an kleinen Nischen von Wissen, wo eine Expertin schon den nebenan nicht mehr versteht. Aber alles zusammen, alles gemeinsam tauscht sich kaum noch aus und ist kaum noch in der Lage, sich auszutauschen. Und da wäre ich jetzt wieder beim Netzwerkbegriff. Was kann denn ein Netzwerk sein, in dem man sich nicht mehr versteht? Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, inspiriert von einem Satz von Peter Drucker, den ich sehr verehre. Und der ja nun wirklich der Vorreiter der Wissensgesellschaftsidee ist und einer neuen, menschlicheren Management-Theorie. Und Drucker hat gesagt, um Wissen produktiv zu machen, im Zusammenhang eben mit der Wissensgesellschaft, um Wissen produktiv zu machen, müssen wir wieder lernen, den Wald und die Bäume zu sehen. Wir müssen lernen, Zusammenhänge herzustellen. Und dieser banale, scheinbar so banale, aber so unglaublich tiefe und breite Satz von Drucker hat mich inspiriert, gerade diese Frage zu stellen und dem nachzugehen. Was müssen wir denn als allererstes tun, um dieser Ohnmacht zu entgehen, die ja jede und jeder von uns heute hat, wenn man sagt, alles, was außerhalb meines Lebensbereiches ist, außer meines engeren Feldes ist, ist eigentlich kaum noch zu verstehen. Und dann sind wir bei einer Grundeigenschaft dieser neuen Zeit. Wir alle müssen lernen, uns mitzuteilen, klarzumachen, deutlich zu machen. Wir müssen Wissen nicht nur haben, sondern auch erklären können. Das ist eigentlich der Sinn des Buches in Kurzfassung. Also man muss es gar nicht ganz lesen, das ist sozusagen schon die Zusammenfassung.
Und was spannend war, mir sind drei Stichworte dazu eingefallen. Ich habe auch noch mal ganz bewusst jetzt nachgelesen, bevor wir ins Interview gegangen sind. Das eine ist das Thema systemisches Wissen und systemisches Denken, was ja ganz stark da drin hängt. Das zweite, so wie Sie es auch gesagt haben, die Fähigkeit zu kommunizieren und auch in der Sprache so deutlich und authentisch zu fragen und zu sagen, was man weiß und was man nicht weiß und auch ein Level zu kommen, wo das ganz normal ist, dass man eben nicht perfekt ist und auch nicht immer der Sieger sein muss und es besser weiß, sondern das Wissen steckt im System dann eben drin und jeder bringt seinen Teil ein und aus mehreren Einzelbausteinen wird ein ganzes Großes. Das war das Zweite. Und das Dritte war so ein bisschen dieses Thema, Komplexität wird kein Einzelner mehr überschauen können. Dieses geteilte Wissen ist gerade in so schwierigen Zeiten, das ist der Kern dessen, dass es gelingen kann. Das fiel mir jetzt zu dem Thema ein. Wie sehen Sie das? Bin ich da auf dem richtigen Pfad?
Ich würde dem allen zustimmen. Ich glaube, die Idee ist nicht, wenn man also den Untertitel des Buches nimmt, wie ich wieder lerne oder wie man lernt, die Welt wieder zu verstehen. Das ist natürlich nicht der Anspruch, dass man alles weiß. Wie man Zugänge aber findet zu Wissen und wie man mit Wissen und Komplexität umgeht und mit Vielfalt, das wohl. Ich glaube, das ist eigentlich unser Grundproblem. Warum ist es so? Ich komme ja aus der Geschichtswissenschaft, das war immer mein Liebling. Die historisches Denken hat den unglaublichen Vorteil, dass es ein gründliches Denken ist in dem Sinne, dass wir einfach fragen, wo kommen wir her und was ist das eigentlich? Und diese Spurensuche hat ja manchmal einfach auch in der Industrie dazu geführt, oder meine Spurensuche in der Industrialismus, wie ich das nenne, hat dazu geführt, wie stark dieses System ja doch die Massengesellschaft, die Vereinheitlichung, die Standardisierung und die Normung bevorzugt. Das ist ja nichts Überraschendes und eine allgemeine Erkenntnis. Man würde, wenn man schnell sagt, was ist Industrie, also übersetzt Fleißgesellschaft aus dem Lateinischen, eine Gesellschaft der Routinen. mit unglaublichen Vorteilen. Also wir haben ja in diesen 250 Jahren unglaublich viel Wertschöpfung und unglaublich viel Wohlstand damit doch generiert und viel Gutes, dass wir Routinen und dass wir Normen und Standards eingeführt haben. Allerdings haben wir darüber vergessen, dass es eigentlich so ist, dass Innovation und Veränderung und auch das Menschliche, dieses Individuelle sozusagen dabei unter die Räder kommt, weil wir es einfach nicht mehr sehen. Und nur das Individuelle, davon bin ich überzeugt, erschließt dieses Wissen letztlich, das dann sozusagen wieder ins Wir oder ins Netzwerk, wie Sie wollen, einfließt. Also es ist ein nativ dialektischer Prozess und wir verstehen nur einen Teil davon. Also wir sind sehr gut im Standardisieren und wir sind gut im Abkapseln, aber wir sind nicht im Verlöten dieser beiden Effekte, Wald und Baum, so wie das Drucker gesagt hat. Das ist ja die Herausforderung. Also das Ganze versuchen zu verstehen oder am Laufen zu halten, indem man sich selber einbringt und gleichzeitig auch sagt, was machst du denn da? In einer Organisation ist es ein bisschen mehr als miteinander reden, glaube ich, sondern es ist auch dieses gemeinsame sich herausfordern im positiven Sinn. Und dann gibt es ein paar so Grundregeln, glaube ich, die auch noch wichtig sind, damit das funktioniert. Weniger Nischendenken, mehr Allgemeinbildung. Das ist sozusagen immer der Schlachtruf, mit dem ich versuche, dafür zu werben. Und die Allgemeinbildung, die humanistische Bildung hat in den letzten Jahrzehnten extrem an Wert verloren. Und ich fürchte, das merkt man in der Gesellschaft, das merkt man in den Organisationen. Und zwar nicht zum Guten.
Weil wir so auf Effizienz getrimmt sind, auch in der Lerngesellschaft. Ne? Ja. Also wenn ich mich spezialisiere und da auch Effizienz rausbekomme, dass ich mich in meinem Fachgebiet optimiere, dann ist es insgesamt wieder für denjenigen ein abgrenzbarer Bereich. Aber es hilft der Gesamtgesellschaft weniger, weil dieses über den Tellerrand denken einfach nicht so gefördert ist und weil es auch einfach sehr sehr nischenmäßig bleibt. Ne? Also da bin ich auch immer wieder erstaunt, wie viele Menschen sich auch diese Nische suchen, statt eben dieses Weiterdenkende und Vernetzende auch in die Ausbildung und auch in das tägliche Berufsbild und auch in der beruflichen Weiterentwicklung mit reinzunehmen und sich auch der Herausforderung mal zu stellen, was ganz anderes zu machen und umzudenken. Ne?
Das ist natürlich auch im menschlichen Wesen tief verankert, dass wir uns eigentlich nicht verändern wollen. Das Gehirn will sich nicht verändern. Das freut sich über jede Routine. Das freut sich über Gewohnheiten. Das ist auch nichts Schlechtes. Das muss man sich nur bewusst machen. Und ich glaube, das ist einer der entscheidenden Punkte, einfach zu fragen, wo brauche ich es und wo brauche ich es nicht? Also wie differenzieren wir auch aus, dass jetzt nicht alles und permanent jeden Tag Innovation und Veränderung ist und Neues, das ist ja auch verrückt, weil dann kommt überhaupt nichts mehr zustande, sondern wo sind Routinen gut und richtig und wo setze ich an, um Transformation umso besser hinzukriegen und wie mache ich die Fenster auf, um mitzukriegen, was sonst noch ist. Technische Berufe sind eigentlich immer ein schönes Beispiel dafür. Aber natürlich nicht nur. Man macht das, was man macht, sehr, sehr gut und entwickelt das innerhalb des Faches auch sehr, sehr gut. Und das hat alles seine Begründung und ist richtig. Und alle Routinen sind okay und gut und wichtig. Und ich denke jetzt zum Beispiel jetzt wirklich nur daran, im Cockpit wird es keine Routinen geben, ja. Also kein Prozedere. Das ist nicht erfreulich, die Perspektive. Nein, das ist gut. Aber in der gesamten Organisation müsste man auch mal die Frage stellen, oder soll man die Frage stellen, für wen fliegen wir beispielsweise? Wie fliegen wir? Wie bewegen wir uns? Was ist Mobilität? Was gehört eigentlich alles zu dem dazu, was Menschen dazu bringt, zu uns zu kommen oder auch nicht zu uns zu kommen? Also all diese Dinge sind ein ganz, ganz entscheidendes Thema und das ist ja alles nicht neu. Ich behaupte auch gar nicht, dass sozusagen, das gilt für mein Buch wie für viele andere, dass wir hier die Welt neu erfunden hätten, sondern es ist alles gesagt. Es ist aber oft nicht in den Kontext gesetzt zu dem, was heute zu tun ist. Und ich empfehle da immer, die Klassiker zu lesen. Also bevor ihr mein Buch lest, lest mal Schumpeter, lest Polanyi, fangt mal mit Popper an, das ist gar nicht so schlecht, weil man dadurch auch ein Gefühl kriegt dafür, dass dieses humanistische Denken etwas ist, was früher in allen Disziplinen, der Philosophie, der Mathematik, der Volkswirtschaft, der Soziologie vertreten war und eben keine Exklusivität irgendeiner Nische. Und ich glaube, das ist wichtig, dieses Gefühl zu kriegen, was uns vereint, auch im Denken.
Also wenn ich ganz nüchtern auf unseren Arbeitsalltag schaue, ne, dann merken wir ja, dass eine große Überforderung da ist. Ne? Denn ich sag mal, neben dieser Transformation sind ja noch diversen Krisen am Start, die gemanagt werden müssen. Und aus diesen Krisen entstehen dann wieder neue Erfordernisse und so weiter und so fort. Also es bleibt gefühlt nie Zeit, sich mit dieser Transformation eigentlich zu beschäftigen und dieses Lernen ins Unternehmen zu bringen, genau, ne, sich mit Zusammenhängen auseinanderzusetzen, die Zeit zu finden, mal den anderen zu fragen, was machst du eigentlich und was hat das mit meiner Arbeit zu tun und so weiter und so fort. Plus eben diese immer schneller werdende Technologisierung und Digitalisierung, die uns quasi von hinten überrollt. Wie geht man denn dann da Schritt für Schritt vor? Also wo fängt man denn an, das Wollknäuel aufzurollen?
Ich glaube, zuallererst einmal, indem man es nicht noch mehr verwickelt, als es schon ist, was aber Management ununterbrochen tut, weil es natürlich mit Methoden arbeitet, die in der Industrialisierung, in der Vereinheitlichung, in der klaren strategischen Linie super waren. Aber wenn sich was ändert, dann fährt man in die falsche Richtung und fährt einfach nur schneller und das endet in der Regel nicht gut. Die Kultur, oder was ich unter Kultur verstehe, ist nichts anderes als Normalität überdenken, Inventur machen, was man eigentlich will, wo es hingeht und dann auch die Kultur und das Verständnis dafür neu ausrichten. Das ist das Entscheidende. Also ich kann nicht etwas tun, von dem ich nicht verstanden habe, was es ist. Sonst ist es blinder Eifer, nicht? Also das ist, und dieser blinde Eifer macht uns alle fertig. Das ist die Überforderung, die wir heute ja haben. Wir wissen nicht, sollen wir laufen, sollen wir stehen? Und Transformation ist natürlich immer mit einem Fuß in der alten Welt, mit einem Fuß in der neuen Welt. Und wenn der Prozess nicht gut synchronisiert ist und gut überlegt ist und auch einem Muster folgt, das eben nicht mehr diese alte Normalität widerspiegelt, dann fallen wir, ich darf es jetzt mal ungeschönt sagen, auf die Schnauze, weil das ist im Grunde genommen, dann stolpern wir über die eigenen Füße und das passiert hier jeden Tag. Also die Überforderung, die alle spüren, und zwar eine Überforderung, die Ohnmacht bedeutet und nicht mehr diese Überforderung, die motiviert, ein Problem zu lösen, das ist etwas anderes. Der Fritz Simon hat das einmal sehr schön gesagt in einem Gespräch mit mir. Der ideale Zustand ist erreicht, wenn man jeden Tag ein bisschen überfordert ist. Aber wenn man zu viel überfordert ist, wenn man sieht, das hat eigentlich, arbeitet man so in ein Loch hinein, das kennen wir ja zunehmend, dann passiert sozusagen nichts mehr und wir hören auf, die Hoffnung zu haben, dass sich etwas von selbst verändert. Vielleicht führt das dann auch tatsächlich zu jenen Zusammenbrüchen, die manchmal nötig sind, damit das Neue anfangen kann. Aber das ist nicht schön. Es sollte vernünftig genug sein, das ohne Not ändern zu können.
Ja, was mich immer wundert, ist, dass wir es manchmal nicht so schaffen, diese kleinen Schritte zu nehmen, aus denen zu lernen und trotzdem die große Vision nicht aus dem Kopf zu bekommen. Denn gerade bei dem Thema Klimawandel, glaube ich, entstehen an vielen Stellen in kleinen Orten, in kleinen Gemeinden sehr gute Ideen, die auch einfach kopierbar sind, wo man einfach ausprobiert, ne, und schrittweise sich diesem großen Ziel nähert, obwohl man sehr viel Angst hat davor, was wird sich alles für uns verändern. Strom, Zufluss von Gas und Öl, werden wir genug Teile haben, auch jedes Haus auszustatten, aber erstmal machen und den nächsten Schritt gehen und auch das wiederum teilen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es auch im Kleinen tun kann, um dem Großen diesen Schrecken zu nehmen und durch die Kollaboration einfach weiterzukommen. Ich bin immer wieder erstaunt, warum es so viel Angst macht, diese kleinen Schritte zu testen, weil das sind keine Schritte, die man nicht wieder zurückgehen könnte und an denen man nicht weiter lernen könnte.
Ich glaube, vieles mit der Angst hat damit zu tun, dass es nicht unsere Schritte sind und dass es nicht in dem Milieu stattfindet, wo wir selbst handeln und entscheiden können. Es hat viel mit Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, Selbstständigkeit zu tun. Das sind Wörter, die sind wichtig, weil sie Funktionen haben. Wenn ich in einer kleinen Gemeinde lebe, in einem Dorf lebe, dann kenne ich meine Nachbarn. Ich weiß, dass wir gemeinsam Projekte unternehmen. Wenn ein Schlagloch auf der Straße ist, ist es nicht jedem egal. Wir tun was dagegen und so weiter und so fort. Und so funktioniert auch schrittweise natürlich die Anpassung und die Verhinderung von Fehlern bei der Klimakrise, bei der Erderhitzung. Das heißt, ich sehe Dinge, mach das nicht, mach es anders, hier kannst du was tun, wir helfen da gemeinsam zusammen, um das hinzukriegen. Das ist sehr, sehr gepflogen. Menschen, die aus den Organisationen rausgehen, aus der Arbeit rausgehen, aus den Firmen, sind sehr, sehr viel selbstständiger, als sie am Schreibtisch sind. Da sind sie Vereinsleute, organisieren sie den Hausbau, dann organisieren sie Partys, sie ziehen ihre Kinder hoch, ich weiß nicht was. Das ist ein unglaublich komplexes Ding. Eine Führungsfunktion, echtes Leadership. Und dann gehen sie wieder in die Firma und machen das, was ihnen andere sagen. Und dieses andere sagen, dieses Verordnen, dieses von oben herab, diese Theorie der Transformation, die funktioniert nicht. Und bei allen Unterschieden, jeder, die sich mit Transformation beschäftigt hat, bei allen differenzierten Lösungsvorschlägen und Ideen dazu, das eint uns alle. Das eint uns alle, die wir sagen, wenn du als Individuum nicht weißt, es ist für mich da, ich setze diesen Schritt, ich weiß, warum er da ist, dann wird es nicht funktionieren. Transformation lässt sich nicht verordnen. Ich habe immer diesen Satz von Jill Scott Heron, von diesem amerikanischen Dichter der Berkeley-Bewegung im Kopf, dessen Gedicht sozusagen diese Zeile wiederholt, The revolution will not be televised. Ja, also die Revolution wird nicht im Fernsehen übertragen. Und der Grund, warum er das sagt, und das ist fantastisch, ist ganz einfach, dass er immer darauf hinweist, liebe Freunde, es ist nicht so, dass euch jemand abholt. Er will auch die Revolution gar nicht, also eine kritische Distanz dazu. Aber er sagt, jede Form von Veränderung liegt daran, dass du sie selber unternimmst. Er war in der Bürgerrechtsbewegung und sehr, sehr aktiv und sehr wichtig. Und so finden wir das ja sozusagen im Denken immer wieder. Die Appellation an die Person ist der entscheidende Punkt der Transformation. Das ist der Schlüsselzusammenhang des Gelingens, dass man tatsächlich aus diesem Trott, aus dieser Routine rauskommt, die uns Kräfte kostet und die uns auch frustriert.
Und ich würde in diesem Kontext gerne nochmal Sie zitieren aus Ihrem Buch, weil Sie sagen, das Zeitalter der Gleichmacherei, des Einordnens geht zu Ende, allen Tyrannen und Populisten zum Trotz.
Ja. Der politische Hintergrund sozusagen oder die praktische Textur dieses Zitats ist ja, dass die alte Gesellschaft, die industriell verordnete Gesellschaft, eine Massengesellschaft war. Eine Gesellschaft, in der es kollektive richtig und falsch gab plötzlich. Was übrigens bemerkt wurde von klugen Leuten, als das den ersten Höhepunkten entgegenströmte. Ich sag nur, es gibt ganz wunderbare Arbeiten über die Massenpsychologie. Gustav Le Bon beispielsweise. Die Psychologie der Massen ist ein Buch, 1894 oder 95 geschrieben, das heute völlig frisch wirkt. Also so, als ob man sozusagen, also wenn man jetzt die Boulevards und die Plätze und Cafés in Paris ersetzt durch soziale Netzwerke, dann sind wir mitten im Film. Und dieses Mitlaufen ist das eigentliche Problem. Das Problem ist natürlich nicht Gemeinschaft, die sich bildet aus gutem Grunde und einen Nutzen voneinander hat und nüchtern sich betrachtet und etwas Vernünftiges miteinander unternimmt, aber eben immer nur bewusst, sondern dieses Unbewusste, ich mache da mit und ich lasse mir alles sagen. Das ist die Tyrannei sozusagen des Kollektivs, und diese Tyrannei hat uns bemerkenswerterweise wenig erkannt bis heute im 20. Jahrhundert, die mörderischsten Diktaturen eingehandelt, und so geht es bis heute weiter, wenn wir genau hinsehen. Und die einzige Möglichkeit dagegen ist, selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger zu haben, die sagen, ich überlege jeden Schritt selber und ich lasse mich nicht darauf ein, dass andere für mich denken. Es ist also ein Emanzipationsprojekt reinsten Wassers, das hier beabsichtigt wird. So war Emanzipation ja immer gedacht, dass das Individuum sich seiner selbst bewusst ist, entscheidet, verantwortlich auch ist für das, was es tut, und gleichsam auch anderen nützt in ihrer eigenen Entwicklung.
Jetzt ist natürlich so, wenn Sie von Gemeinschaft sprechen, wir Menschen, da ist, glaube ich, sogar unser Stammhirn noch drauf abgestellt, ne? Dass wir Teil der Gemeinschaft sind und dass wir alles dafür tun müssen, um zu überleben, ne? Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und dieses nicht mehr mitlaufen, dagegen zu schwimmen, ist ja riskant. Also ja. aus Stammhirnsicht ist das ja riskant.
Also ich weiß nicht, wie es mit dem Stammhirn ist. Das kenne ich nicht, aber ich kenne den Maslow, den guten alten Maslow, der 1941 seine Bedürfnispyramide formuliert hat. Und ich finde den nach wie vor famos in dieser Analyse sozusagen des Menschseins, wo er also sagt, Kinder, es gibt eine Existenzebene, das ist die allererste, die unterste, die ist immer da. Das ist Überleben im Tag, Essen, Trinken, Nahrung finden, Schlaf, also all das, was man braucht, um sozusagen am Leben zu bleiben im Hier und Jetzt. Dann dann gibt es die wunderbare Sicherheitsebene, die darauf baut. Das heißt, das, was man auf A hat, auf 1 hat, zu erhalten und geradezu zu systematisieren. Das geht schon in die Welt der Routinen hinein. Dieses Sicherheitsbedürfnis ist, könnte man sagen, beim Essen, Trinken, Schlafen nicht gefressen zu werden, im banalsten Sinn, und entwickelt sich dann auch zu den Systemen, die wir mittlerweile kennen, um Sicherungen herzustellen, die aber dann wieder verbunden sind mit der dritten Ebene, nämlich der sozialen Ebene. Und die soziale Ebene ist das, wo Arbeitsteiligkeit stattfindet, Unternehmen, Gemeinschaft, Religionen, Glauben, Ideologie, Team, alles Mögliche. Also alles Begriffe, mit denen wir sehr sorglos umgehen und in denen wir sozusagen Verantwortung auch reintun. Also ist natürlich vieles Gute dran und viel Wichtiges dran, dass wir Teamwork haben, Gemeinschaft haben, uns verlassen können, dass wir Dinge jeweils unterschiedlich gut können und dann sozusagen das Gesamte besser ist, als wir es allein könnten. Aber umgekehrt bedeutet es sehr, sehr oft auch, dass es abgeschliffen wird, was wir tatsächlich tun können. Und deshalb ist es nicht die letzte Bedürfnisebene, die Maslow anspricht, sondern er spricht die an, die heute so virulent ist, überall, glaube ich, die allgegenwärtig ist, nämlich die der persönlichen Bedürfnisse. Und in Klammer schreibt Maslow dazu Respekt und Anerkennung. So, und jetzt sind wir dann würde ich sagen, auf den sozialen Netzwerken mitten im Beef, ja, sozusagen, den wir haben, gesellschaftlich und kulturell. Das ist das Schlachtfeld sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes. Hier finden alle Auseinandersetzungen praktisch statt. Es geht darum, gesehen zu werden. Es geht darum, dass die Arbeit anerkannt wird. Damit verbunden auch, dass die eigene gute Ausbildung auch akzeptiert wird und etwas beiträgt. Purpose-Diskussion beispielsweise, also Sinn-Diskussion. Es geht darum, dass man respektiert wird als Bürgerin, Bürger, als Mensch, als jemand, der unterschiedliche Bedürfnisse hat, der sich unterscheidet von anderen, ganz wichtig. Das heißt, es ist ein krasses Kontrastprogramm zu diesem Kollektivieren, das wir auf der dritten Ebene haben. Und deshalb ist es auch so schwierig. Deshalb gibt es auch so viele ideologische Gefechte darum. Wir haben natürlich gelernt, Gemeinschaft ist immer besser als Individuum. Und gleichzeitig machen wir Selfies. Warum? Also das muss man sich ja mal überlegen. Also wir kommen offensichtlich mit dieser Ambivalenz nicht klar und müssen immer priorisieren und immer sagen, das eine ist aber wichtiger, nicht? Also alle sind wichtiger als der Einzelne oder die Einzelne. Und so kommen wir natürlich nicht weiter, weil das ein völlig absurdes Ding ist. Es braucht beides. Es braucht sozusagen das starke Ich, das auch ein starkes Wir hinkriegt. Stark im Sinne von gelungen. Und solange wir das nicht tun und solange wir das eine gegen das andere ausspielen, weil unsere Kultur uns das so gelehrt hat, und das ist ja auch ein Machtinstrument von nicht kleinem Kaliber, dass die Leute glauben, dass sie eben nur ein Rädchen sind im ganzen Werk und da zwar ihre Funktion haben, aber letztlich doch auch ersetzbar sind, das hat ja alles seine Funktion und seinen Sinn. Solange wir uns das nicht klar machen, dass hier die Reibungspunkte sind, solange kommen wir natürlich auch mit der Transformation nicht weiter. Jetzt bin ich wieder bei dem Beispiel, wenn du selber nicht das Licht abdrehst, macht's keiner für dich. Ja, so, also so simpel ist es im Grunde genommen. Und so simpel ist es natürlich auch in einer verantwortungsvollen Organisation, wo ich sage, ich setze jetzt darauf, dass die Leute gut ausgebildet sind, dass sie wissen, was sie tun. Drucker sagt das mit dem großartigen Satz, Wissensarbeitende sind Menschen, die ihre Arbeit besser können als ihr Chef. Ist eine ganz einfache Geschichte.
Das habe ich auch gehört und dem stimme ich auch zu, weil oftmals ist es ja auch einfach so, dass der Experte genau deshalb da ist, weil er der Experte ist, und die obere Führungsebene führt die Experten zusammen und ermöglicht, facilitiert, dass es eben stattfindet, genau. Und räumt die Dinge aus dem Weg, die im Weg stehen, sei es Budget, Ressourcen oder irgendwelche externen Faktoren, die nicht vorhersehbar sind. Insofern hat das auch viel mit einer Vertrauenskultur dann auch wieder zu tun in dieses Wissen und auch dem Verständnis, dass es einfach das braucht, offen und klar zu sagen, was man sieht, und auch mutig zu sein. Und ich glaube, das Wort Mut kommt oft heutzutage vor. Vielleicht können Sie da an der Stelle nochmal anknüpfen. Welchen Mut braucht es denn so für Unternehmen an der Stelle?
Also Mut, anderen was zuzutrauen. Ich bin mit dem Begriff des Vertrauens immer so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, weil man sehr schnell versteht, blindes Vertrauen. Also du machst das einfach nur, nee, so ist es, so sind wir auch alle nicht. Sondern wir trauen jemandem etwas zu. Ich traue dem Piloten zu, dass er mich sozusagen sicher wieder dorthin bringt, wo ich hin will. Ich traue der U-Bahn-Fahrerin zu, dass sie sozusagen auch bremsen kann im Notfall, ja, und so weiter und so fort. Und all das sind Dinge, die sind, glaube glaube ich, sehr, sehr relevant. Also es ist fundiertes Zutrauen nötig, aber auch ein anderes Mindset in der Führung. In sehr großen Unternehmen ist es gelegentlich besser als in den berühmten kleinen und mittleren Unternehmen. Das sage ich jetzt was in Deutschland wahrscheinlich also immer wieder für eine leichte Entrüstung sorgt, aber es ist so. Sie haben halt in den kleinen Strukturen den klassischen Chef, ja, der alles besser weiß. Und der hat Mitarbeitende. Und diese Mitarbeitenden sind deshalb die Mitarbeitenden, weil sie nur mitarbeiten dürfen, nämlich das tun, wozu er beim besten Willen nicht kommt, aber so wie er es will. Und das ist diese Besserwisserei setzt sich natürlich auch in manchem Management fort. Es ist im Grunde genommen die alte Vorstellung, dass die Mitarbeitenden nur Werkzeuge sind des Willens dessen, der oben sitzt und das steuert, nicht? Also es hat dann schon etwas Gottähnliches und wird ja auch kaum widersprochen. Das ist das große Problem sehr oft. Es braucht Mut zum Widerspruch. Der kommt jetzt von der jüngeren Generation sehr viel mehr, als es in meiner Generation, ich bin 60, der Fall war. Da war man natürlich als jemand, der Kritik an der Führung geübt hat, natürlich sehr, sehr schnell, sehr am Rande, um es mal vorsichtig zu sagen. Da musste man schon sehr gebraucht werden, um da sozusagen zu überleben. Das hat sich jetzt geändert hat sich's nicht, aber es gibt einfach weniger gute Leute und deshalb muss man sich ein bisschen nach der Decke strecken und lässt mehr Kritik zu. Aber ich glaube, die eigentliche Transformation des Managements zum Leadership ist noch nicht vollzogen. Das wäre nämlich die Fähigkeit zu sagen, es ist tatsächlich so, wie Sie vorher gesagt haben, ich ermögliche, ich bin ein Enabler, ein Ermöglicher dessen, dass meine Spezialistinnen und Spezialisten, die das wirklich besser können als ich, machen. Dass wir aber auch gleichzeitig nicht sozusagen jetzt in die neue Rolle kommen, wo der allgemein wissende Chef sozusagen der große Oberchecker ist und die anderen in ihren Nischen dahin werkeln. Das ist ja auch ein gängiges Muster. Da müssen wir jetzt auch darauf hinweisen. Nee, liebe Spezialistinnen und Spezialisten, ihr seid selbst dafür verantwortlich, keine Fachidioten zu sein. Ja. Das heißt, redet miteinander. Ja. Redet miteinander. Ja.
Das ist auch gut. Ja. Dieses Fachspezialisten und weit weg sein, das sehe ich auch ganz oft.
Wir hatten es ja eben schon von der Kommunikation, wie wichtig das ist. Ne? Und Sie sagen, Kontextkompetenz ist Kommunikationskompetenz. Kluge Organisationen und Experten sprechen mit ihren Mitarbeitenden ebenso wie mit ihren Kunden und lagern ihre Kontextkompetenz nicht an die PR-Abteilung aus. Und dann ist es ja aber nicht nur das reine Kommunizieren, ne? Also es geht ja dann wirklich darum, auch die richtigen Fragen zu stellen offensichtlich. Mhm. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist wirklich schwierig, das sagten Sie eben, man muss auch gut erklären können.
Man muss auch gut erklären können und man muss bereit sein, die Fragen, die man stellt, auch von anderen stellen zu lassen, was Differenz manchmal bedeutet in der Fragestellung. Denn wir fragen natürlich immer alle gerne so, dass die Antwort dazu kommt, die dazu kommen könnte, passt.
Ganz genau.
Das ist so, nicht? Also das ist sozusagen diese self-fulfilling prophecies füllen die Räume sozusagen. Ich kenne das immer, wenn ich eine Studie präsentiert bekomme, in der die Leute dann sagen, wie das Unternehmen ist oder wie die Anstalt ist oder sonst etwas. Und dann sagt, das ist das, was die Leute denken. Sage ich, nee, das sind die Antworten auf das, was ihr gefragt habt. Also es ist was anderes. Ja, und deshalb geht man an den Märkten vorbei. Aber das ist halt natürlich so, dass der Flur, und das ist bei mir sozusagen die Chiffre für das Interne, einfach so eine unglaubliche Bedeutung hat. Denn dafür lebt man, dafür arbeitet man. Man arbeitet für die Beschallung der eigenen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn die das gut finden, ist alles gut. Und so verlegt man Märkte. So vergibt man Möglichkeiten, Innovationen selbst zu machen, denn jede Innovation kommt, da bin ich wirklich Schumpeterianer, kommt aus dieser Reibung mit dem Alten und aus dieser natürlich immer aus dem Konflikt mit dem, was da ist. Und da muss man auch mal durch und da muss man den Mut haben, um das jetzt nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage, dagegen auch zu stehen. Und ich denke, das sind unsere zentralen Fragen heute. Lassen wir zu, dass etwas anderes als das, was wir hören wollen, auch gesagt wird. Und das sehe ich gerade mal ganz, ganz schwarz, und zwar auf allen Feldern, weil dieses Identitäre, das wir haben, und zwar in allen politischen Lagern mittlerweile so groß ist, dass es keine Abweichung mehr erlaubt. Ja, es wird nur mehr in Feind und Freund sortiert, und weil dieser Druck in der Transformation ja für alle spürbar ist. Und da sagen wir, das kann ich mir auch noch leisten, jetzt Kritiker in den eigenen Reihen, nicht? Und so wird es noch schwieriger. Also es ist ein Teufelskreis, aus dem man nur rauskommt, wenn man nochmals bewusst die Kultur ändert und sagt, das muss jetzt sein. Und auch wenn es mühsam ist, hier reden mehr mit als vorher. Vielleicht nicht alle, aber mehr.
Was mich so ein bisschen zu dem Statement bringt, Uta, was wir auch uns angeschaut haben, Wohlstandsgesellschaften wie jene Deutschlands weisen ein hohes Maß an Fleißkultur auf, schreiben sie, an Routine, die aber nicht weiterkommt. Es herrscht nach dem französischen Philosophen Paul Virilio so treffend ein rasender Stillstand, eine besondere Form des Aktivismus. Ich finde, das passt jetzt an der Stelle ganz gut als nächster Punkt und nächstes Zitat, weil es ist eigentlich genau das, was Sie gerade eben beschrieben haben. Vielleicht wollen Sie da noch mal ein bisschen eingehen auf den Satz.
Ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann an der Schule gehört, einer der ersten Sätze, was der größte Fehler ist von Leuten, die in geschäftliche Schwierigkeiten kommen, also so kleine Tante-Emma-Läden. Sie machen mehr von dem, was sie schon bisher gemacht haben. Also sie werden fleißiger. Also der Hamster dreht sich noch schneller im Rad. Und das ist nicht nur im Tante-Emma-Laden so, das ist überall so. Das heißt, wir glauben, dass wir, wenn etwas nicht gut läuft, wir einfach mehr von dem machen müssen. Wir müssen also noch mehr rackern, noch mehr und eben nicht stehen bleiben, weil das einfach unserer Kultur widerstrebt. Und dieses nicht stehen bleiben und mal zu sagen, was tun wir da eigentlich? Was machen wir da eigentlich? Das ist ein seriöser Prozess, der früher übrigens auch von Kaufleuten gemacht wurde, am Anfang des Jahres. Die haben Inventur gemacht. Und die Inventur hat den großen Vorteil, dass ich mich dann, übrigens soll man den nicht mit dem Computer machen, weil man es dann nicht einfach begreift, weil es zu schnell geht, sondern ich habe das auch mit einem alten Freund, dem Verleger aus Wien, gerade wieder besprochen, Anfang des Jahres, schön altmodisch mit Kugelschreiber und Papier, damit das ganz langsam geht und jede einzelne Posten, den man da im Lager sieht, jedes einzelne Teil sich nochmal ins Bewusstsein einprägt. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Ist es für das, was ich will, eigentlich richtig? Und dann ein Gesamtbild formen, wie wird das nächste Jahr, was brauche ich dafür? Das kann man in Jahren machen, das kann man in Abschnitten machen, in Projekten machen. Also dieses Stillstehen und Konzentrieren und Fokussieren auf ein Thema, aber fokussieren nicht in dem Sinne von wie wild reingraben, wie so ein Jack Russell, der nach einem Knochen sucht, sondern überlegend, wo er denn sein könnte. Ja, also eher übersichtlich. Ich würde da eher den Budel als Modell nehmen, als den Jack Russell. Dann einfach auch mal zu sagen, was sind denn die Dinge, die wir eigentlich tun wollen? Wollen wir das so weiterführen wie bisher oder wollen wir mal gucken, ob wir uns einfach schlau machen, im klassischen Sinn, ja, was zu tun ist? Der rasende Stillstand ist eine Ausrede von Menschen, die auf diese Maschinenwelt abgerichtet wurden. Ja, und das ist in der Digitalisierung nichts anderes, weil das ja auch nur Teil dieser Automatisierungswelt ist. Jetzt einfach eine nächste Stufe dieser Automatisierungswelt. Und dem können wir nur entgegenhalten als Entscheidende. Das heißt, die sagen Stop and Go nach dem, wie wir es für richtig halten. Da ist weder die Lösung zurück zu den Ursprüngen noch volle Kraft voraus richtig, sondern die einzig richtige Lösung ist innehalten, zu schauen, was zu tun ist und es dann zu versuchen. Ja, damit ist die Aufklärung und die Moderne eigentlich groß geworden mit Versuch und Irrtum und Experiment. Ausprobieren. Die Aufklärung ist nicht groß geworden, indem sie das wiederholt, indem sie die Fehler des alten Systems wiederholt hat, noch schneller und technisch ausgeprägter.
Ja, danke. Mehr ist nicht gleich mehr und mehr bringt auch nicht automatisch gleich Wachstum. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Formel, die auch dazu passt an der Stelle, weil dieses größer, weiter, schöner und dann automatisch eben auch mehr Wohlstand aus dem Rad kommen wir gerade raus. Ne? Und dafür braucht es das Innehalten, damit es eine andere Form von Wachstum und Nachhaltigkeit wird. Ne?
Wobei immer die Gefahr besteht, dass man zum Beispiel auch Sätze wie weniger ist mehr falsch versteht, weil es für den größten Teil der Menschheit einfach falsch wäre, nicht? Also wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen, das Materielle völlig über Bord zu werfen, sondern eine Ausgewogenheit herzustellen, wo wir sagen, Qualität ist ganz, ganz entscheidend. Nichts anderes meint Nachhaltigkeit letztlich auch, ja, also Nachhaltigkeit, was ein großes Schlagwort leider geworden ist, wo viele einfach das gar nicht mehr überlegen, wenn sie sagen, was es bedeuten soll, heißt doch nichts anderes als etwas Qualitätsvolles, wo ich den nächsten Schritt noch mitdenken kann. Das ist die Idee. Langfristig, ja, wohl überlegt, hätte man früher altmodischerweise gesagt, nicht? Das ist auch nichts anderes. Und irgendwann muss man natürlich auch mal entscheiden nach dem Wohlüberlegten. Und deshalb glaube ich, dass wir uns ganz neu aufstellen müssen in dieser Frage und beides tun. Wir müssen gucken, dass wir verstehen, dass man sich Postmaterialismus auch leisten kann, ja, können muss, wie ich immer sag, ja. Also das ist einfach nicht nichts, das vom Himmel fällt und für alle da ist, und gleichzeitig auch anfangen, neue Grundlagen für Gesellschaftsverträge zu finden, weil vieles einfach aus dem Ruder gelaufen ist, nicht? Also die Generationenkonflikte, mit denen beschäftige ich mich gerade ganz intensiv, zeigen ja eine Verhärtung, wie sie seit langem nicht der Fall gewesen sind. Und da kann man nur sagen, wir brauchen eigentlich hier eine sehr hohe, wir brauchen nicht die Generation Z und wir brauchen auch nicht die Generation Boomer, die gegeneinander antreten, sondern wir brauchen eigentlich eine Generation K, wie Kooperation, Koalition und also etwas, was sozusagen vernünftigerweise sagt, die Welt hat sich geändert, ändern wir bitte auch die Systeme, die wir benutzen und die uns gut tun, damit wir uns weiterentwickeln können.
Ja, wir kommen irgendwie gefühlt immer noch so aus so einer militärischen und aus so einer Kriegszeit. Also wenn man alleine auf Begrifflichkeiten schaut und dass es immer ein Feindbild braucht, um irgendwie in die Gänge zu kommen, statt was für die Menschen zu tun, ne? Und für die Gesellschaft. Und auch nicht immer nur zu schauen, jetzt muss etwas Neues her, sondern man kann ja auch mal schauen, wie man Dinge anders macht. Das scheint oftmals nicht strahlend genug zu sein und nicht schick genug zu sein, sondern es muss immer irgendwie gleich etwas Neues muss entstehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und man schaut gar nicht so sehr darauf, ob es funktioniert oder nicht. Das finde ich immer so irritierend. Genau.
Also Transformation ist ja das neue Nachhaltig sozusagen. Also alle transformieren, aber sie wissen nicht wohin. Ja, und früher gab es Greenwashing und Greenwashing gibt es immer noch. Jetzt gibt es aber auch Changewashing. Und ich benutze den Begriff sehr, sehr gern mittlerweile, weil ich sage, Changewashing ist im Grunde genommen so zu tun, als ob man natürlich immer fürs Neue ist. Innovativ war so ein Wort. Oder ist es immer noch? Nicht alle sind innovativ. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt keine innovative Organisation beispielsweise. Also wenn man sich mal mit Systemen auseinandergesetzt hat und Organisationen, weiß man das auch. Das ist auch überhaupt nicht der Job einer Organisation, innovativ zu sein, sondern die soll den Laden zusammenhalten. Die soll ja diese Routinen erzeugen. Aber das kann sie nur dann langfristig, wenn sie gestattet, dass innerhalb ihrer Strukturen und an den Rändern und auch im Zentrum ihrer Strukturen auch etwas passiert, was das genaue Gegenteil dieser Routine ist, weil ihr sonst ganz einfach der Sprit ausgeht. Das heißt, die Ideen, die Möglichkeiten, um diese Routine aufrechtzuerhalten. Es ist eben ein sowohl als auch. Und in dieser neuen und Jugendrhetorik, die wir haben, die ist ja uralt. Das Alte wird beseitigt, weil man selber an die Macht will. Das ist eine alte, traditionelle Form von man nennt das Revolution, irrtümlicherweise, weil Revolution ist eigentlich immer der Umlauf. Das hat aber dann sozusagen schon was mit der Revolution zu tun, weil man macht das jetzt mal weg und dann sieht man schon mal, aber man hat auf jeden Fall mal die Macht. Und das ist der Trick. Und so funktionieren die Dinge nicht. Also ich würde sie gerne evolutionär sehen, ich würde sie gerne als Entwicklungsprozess sehen, das heißt als bewussten Prozess, was kann ich wie, mit wem ändern, und zwar ohne, dass wir uns die Köpfe einschlagen und ohne diesen Jugendwahn sozusagen zu erliegen, dem ständig Altersstarrsinn entgegentritt, also diese Polarisierung unserer Zeit, sondern einfach mal die vernünftigen Leute aller Generationen und aller Altersgruppen zusammenführen und zu sagen, wie machen wir das jetzt eigentlich? Und habt ihr schon eine Idee?
Was auch der ursprüngliche Gedanke von Demokratie war.
Genau.
Back to basics, genau. Ja. An der Stelle ist es manchmal nicht mehr im Gleichgewicht und in der Balance, die Sie vorhin auch so schön beschrieben haben. Ich glaube, wenn man das zurückbringt, dann hat man eine ganz andere Basis.
Genau. Also das ist ja die Grundidee, ist, wir haben so eine Vorstellung von, das Neue ist immer ganz toll und es glänzt und es ist super. Naja, das Neue ist sehr oft ein Kompromiss. Es ist sehr oft auch die Einlassung darauf, dass ich selbstverständlich auch das sehen muss, was die anderen wollen. Und dass ich mich nicht ständig überhöhe, das ist ja eine der negativen Begleiterscheinungen unserer Zeit, dass jeder sozusagen nicht nur inhaltlich, technisch, sondern auch materiell und moralisch immer diesen Allmächtigkeitsanspruch vor sich her trägt und alle anderen haben Unrecht. So funktioniert es natürlich nicht. Und das hat ja schon so auch so einen totalitären Charakter. Und aus dem müssen wir wieder raus. Demokratie heißt harte Arbeit, mühsames Koalieren, mühsames Fragen, wie kann ich meine Interessen ein wenig durchsetzen und wie können ich den anderen auch die Interessen lassen. Also ich bin ein großer Freund des Koalitionszwangs, den es in einigen Demokratien gibt. Das heißt, dass ich mir immer auch überlegen muss, wie komme ich mit den anderen aus, wie kriege ich das hin? Und Koalitionen sind keine Notgemeinschaften, sondern sind eigentlich die Grundstruktur der Demokratie, weil wir unterschiedlich sind. Und wer über Diversity redet, der soll über diese Grundform der Demokratie nicht schweigen.
Da sind wir bei dem Kernwort Zusammenhänge und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Was mir dazu noch einfiel, ist das Thema Kreativität, dem Sie ja auch einen großen Teil Ihres Buches widmen. Welche Rolle schreiben Sie der Kreativität zu und wie fördern wir jetzt auch Kreativität in dem Umfeld, eben politisch, vielleicht im Rahmen einer Demokratie, aber auch in Unternehmen? Weil mir scheint, das ist doch eins der Urzellen dessen, neu zu denken und auch die Zusammenhänge anders zu erschließen gemeinsam.
Ja, ich glaube, wir brauchen zunächst einmal eine andere Definition von Kreativität, als wir sie bisher haben. Ich habe heute in einem Lokalblatt kurz mal gesehen, da wird Kreativität definiert, also für kreative Köpfe steht da oben und unten gibt es dann eine programmierbare Nähmaschine. Das ist auch okay. Aber ich glaube, zunächst mal geht es darum, dass wir Kreativität so definieren, dass wir alle damit etwas anfangen können. Kreativität heißt zunächst einmal Problemlösung, Problemlösungsbewusstsein und das Interesse, ein Problem zu lösen. Und sie steht grundsätzlich etwas gegenüber, was Bürokratie heißt. Bürokratie ist reiner Selbstzweck. Bürokratie will den eigenen Job erhalten. Bürokratie will die eigene Struktur erhalten und sonst gar nichts. Und Kreativität stellt das in Frage, weil es einfach Probleme löst. Und jetzt wissen wir alle, in ein und derselben Berufsgruppe gibt es immer mindestens zwei unterschiedliche Tendenzen, eine kreative Tendenz und eine bürokratische Tendenz. Nicht? Also bei jedem Handwerker ist es so. Von Eugen Roth, einem Aphoristiker, gibt es ja den schönen Satz, zwei Dinge bedrohen des Doktors Brot, A, die Gesundheit, B, der Tod. Das heißt, man muss in der Schwebe bleiben. Verstehen Sie? Das Problem ist immer, wenn ich jetzt den Patienten heile, habe ich kein Geschäft mehr. Wenn der gesund ist, ist er weg. Wenn er mir stirbt auch. Also, und das heißt, ich muss im Grunde genommen ein Problem bewirtschaften. Und das steht ja auch für diese neue Politik sehr, sehr stark. Nicht nur für die neue, aber es wird in der Aufmerksamkeitsgesellschaft erkennt man es relativ schnell. Probleme bewirtschaften bedeutet langfristige Geschäftsmodelle umsetzen können. Und diesen Teufelskreis muss man durchbrechen, denn das ist eine bürokratische Grundidee. Kreativität ist kein Privileg des Elfenbeinturms, ist übrigens auch kein Privileg der akademisch Gebildeten oder gar der akademischen Betriebe. Es ist kein künstlerisches, kein geniales Privileg, es ist kein Privileg der Eliten, die in irgendeiner Weise existieren, sondern Kreativität heißt einfach den Willen, dass ich etwas besser machen kann und das gibt es auf allen Ebenen. Die ersten Forschungsarbeiten, das hat mich immer so fasziniert, zu dem Thema Wissensarbeit und Kreativitätswirtschaft, wurden Ende der 40er Jahre gemacht in New York. Und zwar hat das ein Landsmann von mir, ich bin geborener Österreicher, gemacht, Fritz Machlob, der in die USA emigriert ist und dann auch geblieben ist, dort ein großer Soziologe und Volkswirt. Und Machlob hat sich das Ding angesehen und hat das mit Krankenschwestern gemacht in der Organisation und gesagt, da möchte ich jetzt mal wissen, wie viel Autonomie die beim Problemlösen in ihrem Alltagsbetrieb haben. und wie viel in ihnen einfach vorgeschrieben wird. Und er hat 1947 nachgewiesen, wie effizient es wäre, wie klug es wäre, die Leute selbstständig arbeiten zu lassen, weil sie wissen, was sie wissen und diese Probleme dabei besser lösen können, statt ihnen dauernd Vorschriften von Leuten an die Hand zu geben, die das nicht wissen, aber in der Hierarchie natürlich weiter oben stehen, und hat damit dieses ganz zauberhaft dieses Managementproblem an einem ganz einfachen Beispiel aufgezeigt und auch unsere falschen Vorstellungen von Kreativität damit zumindest versucht zu ändern. Das sollten wir immer denken. Kreativität ist also ein fast schon Bürgerrecht, ein Menschenrecht. Ja, wie viele gibt es, die einfach sagen, Mensch, das funktioniert nicht so, wie sich das vorstellen, aber du darfst ja nichts sagen. Na, du kannst es nicht anders machen. Und wenn du es ihnen sagst, ne, dann sagen die, es ist trotzdem so. So, also das ist ja Alltag für viele und keine Ausnahme. Ich glaube eher, das ist die Regel. Und hier fängt es an, nicht? Also die Leute selbstständig arbeiten lassen, ihnen etwas zutrauen, damit schließt sich der Kreis wieder. Das ist der Grundzusammenhang von Transformation. Die Transformation wird keine große glitzernde Angelegenheit sein, wo irgendetwas passiert, wie die Landung von Aliens im Hinterhof, sondern es ist das Wahrnehmen von Dingen, die schon da sind.
Ja, ja, in der Tat. Das und ist, vor das allen ist Dingen zu tun. Die Einzelinteressen natürlich fahren lassen.
Genau. Ja,
denn solange wir nach Einzelinteressen, also sprich, geht meine Karriere weiter, verdiene ich genug Geld und so weiter, dann kann natürlich sich nichts bewegen. Also erst wenn im Grunde tatsächlich jeder Einzelne, und das klingt fast wie ein Nirvana, ne? Also wie eine Utopie, wenn wir wirklich dazu kommen, dass wir alle an die Gemeinschaft denken und an Lösungen, die allen dienen, dann passiert es ja einfach von alleine.
Ja, ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass man an die Gemeinschaft denken muss. Man muss nur dran denken, wenn man weiß, wie es geht, dass man es einfach macht. Dann ist der Rest tut sich von selber. Das ist sozusagen Selbstläufer. Wenn wir alle, um den fünften Maslow jetzt auch noch einzubringen, nach den persönlichen Bedürfnissen uns selbst verwirklichen könnten in diesem Sinne, dass wir das, was wir wissen und was wir können und wo unsere Talente liegen, tatsächlich auch tun können, dann wäre diese Welt tatsächlich ein besserer Ort.
Vor allem, Abnehmer geben dafür. Gell?
Genau. Nicht, das ist ein diskreditierter Begriff, man sagt immer Selbstverwirklichung, das ist ja, da machen die Leute ja nur, was sie selber wollen.
Das ist
ja
wahr.
Genau. Völlig falsch verstanden. Tatsächlich tut man das, was man, von dem man überzeugt ist, dass man es am besten kann, und das ist überwiegend auch das, was man am besten kann. Punkt. Oder will und kann. So. Und da braucht es niemanden, der uns sagt, was wir können. Das ist eine Frage der Emanzipation und eine Frage der Entwicklung. Ich bin guter Dinge. Wir sind auf halbem Wege, was das angeht. Wir stecken zwar jetzt bei den persönlichen Bedürfnissen auf dem vierten Maslow, stecken wir zwar noch ein bisschen zu sehr auf der dritten Ebene, dem Mitlaufen und Mitmachen von dem, was andere sagen, ich nenne das immer Selfie-Kultur. Ein Selfie machen sie ja nicht, um sich selber zu gefallen, sondern anderen zu gefallen. Und deshalb ist es alles mit Individualität und nichts zu tun, überhaupt nicht. Bei Individualität wäre, ich fotografiere mich und finde das toll. Aber schön, das macht aber niemand. Ja, also, sondern man macht es so, dass man sagt, ach, guckt mal, wie hübsch ich bin oder wie toll oder wie klug ich aussehe und was ich heute anhabe. Deshalb macht man das. Das ist auch okay, aber es sollte sozusagen nicht die kulturelle Doktrin sein, sondern man sollte sich überlegen, ist das, was ich tue, vor mir, vor meinem Urteil etwas, was ich akzeptieren kann? Und das ist eigentlich die Übung, die uns die nächsten Jahrzehnte gut beschäftigen wird, dass wir tatsächlich ein ausgewogenes Verhältnis finden, um uns selbst begegnen zu können und keine Angst davor zu haben, was wir da im Spiegel sehen, auch im übertragenen Sinne. Das ist schon mal, wäre schon mal ein gewaltiger Schritt, und vielleicht sind wir da in die richtige Richtung unterwegs.
Mindestens braucht es, glaube ich, viel Reflexion auf diesem Weg und wieder zurück zu dem Innehalten, sich dafür auch Zeit zu nehmen, ob man diese Selbstwirksamkeit spürt, wo man sie nicht spürt, welche Frage man dazu stellen muss, damit es besser gelingen kann, wen es im Netzwerk braucht, um auch vielleicht gemeinsam anders wirksam zu sein als alleine. Ich glaube, dieses Reflexion üben und damit umgehen ist eins der Schlüssel, die die wahnsinnig helfen.
Ja, also dass man sozusagen ein Feedback hat für sich selber mit dem, was man tut und dass man sich selber wahrnimmt. Ja, das ist schon mal eine ganze Menge und sich nicht immer sozusagen davon abhängig macht, wie ist das Urteil der anderen, wie ist das Urteil der Organisation, welche Karrierewege muss ich jetzt gehen, wie muss ich wann, wo stehen, sagen, tun, damit das gut kommt, weil das sozusagen der Kultur entspricht. Ich bin auch kein großer Freund des berühmten Wortes Unternehmenskultur aus demselben Grund, weil es natürlich immer sehr, sehr stark einnordet. Das heißt, es sagt ja auch, sei so und so. Das ist bei einigen Dingen total okay und sehr richtig, dass wir bestimmte Do's und Don'ts haben, das finde ich schon. Aber wenn es zu weit geht und wenn dann diese Beschreibungen sozusagen fast schon Handlungsanleitungen für den Alltag werden, dann ist es übergriffig und das geschieht in einem atemberaubenden Tempo. Und dann massivieren wir diese alte Gesellschaft, in der es immer Leute gibt, die Gebrauchsanleitungen für das Leben anderer Leute schreiben, statt sie selber in die Lage zu versetzen, das selber zu tun.
Ja, das Lustige ist ja, dass wir heutzutage noch ein anderes Modewort ja so sehr prägen, das ist Diversity. Mhm. Und da hört man aber auch immer dieselben Inhalte, finde ich, statt Diversity wirklich als das zu verstehen, was wir hier gerade die ganze Zeit zu besprechen, nämlich, dass jeder Mensch anders daherkommt mit eigenen Talenten und Stärken und Schwächen. Aber das ist dann schon wieder, dann wird's ja dann schon wieder ein bisschen anstrengend, ne? Das geht so weit, können wir ja da nicht gehen. Ja. Aber Sie sagen an einer Ecke Individualisierung, das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Industrie- und Wissensgesellschaft und ein bedeutender Sinnzusammenhang der neuen Zeit, bedeutet Unregelmäßigkeit, in gewisser Hinsicht auch Unberechenbarkeit.
Mhm. So ist es.
Das, finde ich, trifft es da sehr gut.
Genau, es wird Dinge geben, wo wir keine Sicherheit haben und das müssen wir wissen, es wird nicht alles sein und deshalb bin ich ein großer Freund, um Grundsicherheiten herzustellen, auch in sozialer Hinsicht, damit bestimmte Lebensrisiken einfach nicht unseren Tag bestimmen, ja, und uns Angst machen und uns von unseren Zielen abhalten. Also ich bin schon dafür, dass man sozusagen ein gutes Sozialsystem hat, dass man einen Sozialstaat erhält, dass man Rücksicht aufeinander nimmt, dass wir auch ein Sicherungssystem haben, das uns erlaubt, durch den Tag zu gehen, ohne tägliche Angst. So, das ist das eine. Aber das andere ist, dieser missverstandene Diversity-Begriff, der stört mich ja nun tatsächlich seit langem. Wir haben vorher eine Schublade gehabt, und jetzt machen wir drei draus. MWD. Ja, so. Und das war's dann. Nein, Diversity heißt natürlich Vielfalt. Und Vielfalt, Margaret Mead zu zitieren, ist eine Ressource und kein Handicap. Und ich glaube, da sind wir kulturell noch ein bisschen weit weg davon, ja. Also, dass ich habe das übersetzt mit wir haben immer nur versucht, Komplexität zu reduzieren. Es geht aber darum, Komplexität zu erschließen. Das heißt, also das Reservoir zu heben, und jedem Netzwerk ist das eigentlich die zentrale Aufgabe, denn ein Netzwerk von Leuten, die alles gleich machen, das bringt ja nichts. Also das steht auch noch ein bisschen aus, sozusagen, dass man das mal versucht, Netzwerke zu schaffen, in denen alle das sein können, was sie sind und ihre Identität wahren, in der man aber gleichsam sozusagen versucht, sich auf einfachen, grundlegenden Ebenen zu einigen, um seine Kräfte gelegentlich zu bündeln, sich zu verständigen und auszutauschen, um eben diese Zusammenhänge herstellen zu können. Das fehlt mir in der Wirtschaft sehr und ich bin mit einigen Gleichgesinnten dabei, das zu ändern, zumindest als Experiment, wo wir das mal versuchen wollen, dass Unterschiedlichkeit, also sozusagen Vielfalt in Einheit, also das Netzwerkprinzip funktioniert und der Austausch da ist, aber gleichzeitig auch die Autonomie, wo man sich dann nicht sage, das darfst du nicht und das darfst du nicht denken und du musst jetzt unbedingt aus dem politischen Lager sein, sonst kannst du da nicht mitmachen und dann musst du das unterschreiben und das. Nee, sondern freie Menschen entscheiden sich sozusagen abschnittsweise miteinander zu arbeiten und geben sich trotzdem eine Struktur. Das ist ein Experiment, weil das selten gemacht wird. Das ist, und das empfehle ich allen im Grunde genommen, das auszuprobieren. Man hat das ja früher auch in gut funktionierenden Organisationen, die noch nicht so gestreamlined war, auch so gehalten. Man hat gesagt, das sind unterschiedlich. Ja, in der Abteilung sitzt die und da sitzt der. Und die machen das ganz anders, aber es spielt gut zusammen. Man kann es unterscheiden, aber es spielt gut zusammen. Und das ist durch dieses falsche Effizienzdenken ausgetrieben worden. Da haben wir viel Schaden angerichtet in den letzten Jahrzehnten.
Ja gut, aber auch durch die Strukturen. Ne? Die Strukturen ersticken ja jede Diversity. Das fängt beim Recruitment an. Ne? Also da werden alle über einen Kamm geschoren. Das geht weiter mit Beurteilungssystemen. Das fängt also alleine eine Stellenbeschreibung ist ja schon ein limitierender Faktor. Ja.
Genau. Also was man da an Wahnsinnigkeiten sieht, ich sag's mal, ist nicht zu beschreiben. Also das sind im Grunde genommen sind es so Wunschlisten, die dann wieder Routinen und Normen abhaken, nicht? Und was ich dann kriege, ist entweder nicht echt, ja, weil man im Grunde genommen diese Kriterien ja gar nicht erfüllen kann als normaler Mensch, sondern man hat seine Schwächen und Stärken und diese Schwächen und Stärken lassen sich ja nicht erkennen durch normierte Zuschreibungen. Ja, also das wäre ja wirklich Unfug. Klar, möchte ich schon ganz gerne einen ausgebildeten Chirurgen haben, bevor mich der operiert. Aber dass der sich trotzdem erheblich von dem unterscheidet, indem wie er das macht, von anderen, stimmt halt auch. Und ich glaube, dass wir bei diesen Fragen, also Human Resources ist ein schönes Beispiel, unglaublich viel an Selbstbetrug auch machen, wo wir sagen, wir wollen die Leute so haben, dass wir uns da noch sicher und da noch sicher und da noch sicher und am Ende haben wir uns alle etwas vorgemacht.
Und auch da ist es wieder mutiger sein, sich auch bewusst einlassen und wieder zuhören. Sie haben das auch so schön als Beziehungswirtschaft formuliert im Buch. Und diese Passagen haben mir sehr gut gefallen, wo es auch viel darum ging, gemeinsam Probleme zu lösen, gut zuzuhören und auch zu fragen, was anderen gut tut, wo auch jemand mit seinem Talent steht oder auch nicht steht, was er vielleicht noch braucht, um sein Talent zu entfalten und dann eben auch Menschen zu mögen, um genau das eben tun zu können. Und Sie haben dann so schön geschrieben, Menschen ernst nehmen, bereit sein, sich mit ihnen nach vorne zu streiten. Ich finde, das passt so ganz gut zu dem, was Sie eben auch beschrieben haben, dieser Gedanke von konstruktivem Dissens und sich auch einlassen für das ein oder andere Experiment, andere Menschen zusammenzubringen, als wir das je zuvor gemacht haben. Ne?
Genau. Also ausprobieren, versuchen. Wir wissen sehr viel nicht und wir können uns nur bestimmte Dinge auch immer in der Zeit und in dem Kontext, in dem wir leben, vergewissern, wenn wir es mal ausprobieren und mal schauen, mit wem wir das machen können. Und da braucht es eine ganz andere Beweglichkeit und die lässt sich auch nicht inszenieren. Also das ist, man muss einfach nach dem Prinzip Irrtum, Versuch, Experiment vorgehen, immer wieder und schauen, dass man da auf dem Weg vorankommt. Und es ist ja nicht so schlecht, was da passiert. Wir tun es ja in vielen Feldern. Es ist ja nicht so, dass wir da die Welt komplett neu erfinden müssen. Jede Innovation versucht das ja auch, nicht? Also das ist diese Mischung aus etwas normiert zu machen, systemisch zu machen und gleichzeitig aber auch Neuland zu betreten und was auszuprobieren und in die Ecken zu gehen, wo man noch nicht war. Sonst wird ja nichts Neues rauskommen.
Mir hat es damals sehr gut getan, mit meinen japanischen Kollegen zu arbeiten. Weil in den meisten Fällen war es so anders, dass ich gar nicht anders konnte, als mich einzulassen und sehr, sehr gut zuzuhören. Und mich vorzutasten. Und es fühlte sich manchmal ganz anders an, in den gesellschaftlichen Strukturen, in dem, wie über Dinge nachgedacht, entschieden wird, wie man miteinander umgeht. Aber für mich war das ein wahnsinniger Schatz, weil ich einfach nicht anders konnte. Ich brauchte ein anderes Denken, ne?
Sehr gut, ja. Das ist das sich der Situation einfach auch, man kann jetzt sagen, anzupassen, sich darauf einzulassen, ist eine ganz entscheidende Größe, finde ich. Ja. Da kommt immer was Gutes dabei raus. Ich merke das immer, wenn ich mich über jemanden ärgere, was sehr leicht der Fall ist. Und ich gehe dann nochmal hin und dann gucke ich mir das nochmal an und das sind oft die besten Beziehungen, die man führt. Man muss arbeiten, man muss sich auch anstrengen gelegentlich und das für andere Menschen ganz besonders und dann ändern sich die Verhältnisse und Beziehungen zum Guten in aller Regel.
Also Herr Lotter, wir freuen uns heute ganz besonders, dass Sie sich auf uns eingelassen haben und auf unsere Fragen. Und ich muss mal wieder schon dem Ende zu moderieren. Wir quatschen hier schon seit einer Stunde. Also die Zeit ist wieder so unfassbar schnell vergangen, Herr Lotter. Jedes Wort, jeder Satz hat mich nicht nur gut unterhalten, sondern hat mich fasziniert. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und bevor wir hier ganz zum Ende kommen, wollen wir Sie auch mit unserer Rubrik konfrontieren, die wir in jeder Folge haben, und möchten Sie fragen, welcher bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, würden Sie denn gerne mal 3 Fragen stellen? Und welche wären das?
Das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage, über die ich lange nachdenke. Sie haben es mir im Vorfeld schon zugeschickt und jetzt denke ich, grüble ich darüber nach. Ich würde tatsächlich gerne Hannah Arendt kennenlernen und fragen, weil ich sie sehr bewundere und ihre differenzierte Sicht auf Menschen sehr bewundere. Das wäre auch die erste Frage. Wie kommt es, dass man in dieser schwierigen Situation als Jüdin, die emigriert, als Wissenschaftlerin hohen Rangs, tatsächlich dann sich auch immer wieder dafür entscheidet, sich zu konfrontieren, auch mit Freunden und Feinden und allen der Wahrheit willen, oder die ja nun keine absolute ist, aber der Wahrheit willen, dass man sagt, Leute, jetzt reden wir mal über Gerechtigkeit und jetzt reden wir mal über Leute, die diese Gerechtigkeit nicht empfinden. Das würde ich Sie gerne fragen, wie es dazu kam. Und eine Frage, die ich hier noch stellen würde, ist, ob sie denn, wie sie sich denn verhalten würde den vielen Bürgerrechtsbewegungen, die es heute gibt, gegenüber, diesen dagegen und dafür Identitären, die es in allen Lagern gibt, und die sich moralisch überhöhen. Das würde ich auch noch mal gerne wissen, weil ich glaube, sie hätte da wertvolle Antworten darauf, die auch historisch interessant werden, um das zu vergleichen. Ich glaube, Hannah Arendt war, aber das ist nur eine Einschätzung und ich würde hoffen, dass sich das bestätigt durch meine Fragen an Sie, war jemand, die den Menschen gesehen hat, und das ist kompliziert und manchmal schwierig, aber letzten Endes, wenn man sie liest, merkt man diese große, große Liebe zu Menschen, die sich nicht in Phrasen ergeht, sondern im Tun und Zugucken und Schauen und auch den Versuch, es besser zu machen.
Mhm, definitiv. Ganz toll.
Vielen Dank.
Vielen Dank für diese wunderbaren Fragen.
Ich danke
vielen,
Ihnen.
Vielen Dank.
Danke. Dann wünschen wir Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Danke, dass wir den so lange in Anspruch nehmen
durften. Danke, gern.
Und danke, dass gemacht. Sie für die Lufthansa Group Kolleginnen und Kollegen heute so viel zu diesem komplexen Thema Transformation uns mitgegeben haben. Vielen, vielen Dank.
Ich danke, war mir eine große Freude. Danke.
Kann ich mich nur anschließen. Danke. Ich war sehr begeistert von dieser Stunde und auch für mich verflog sie viel zu schnell. Vielen lieben Dank, Herr Lotter.
Ich danke. Schönen Abend, schönen Urlaub. Guten Flug, sage ich auch gleich dazu.
Ja? Ich danke Ihnen.
Und alles, alles Gute.
Ja, Dörte, das war Wolf Lotter. Was sagst du?
Ja, wieder viel Gedanken, wieder viel zum Nachdenken, aber eine wirklich sehr kurzweilige Stunde mit so viel Impulsen.
Ja, mit vielen Impulsen und so gewichtigen Worten, dass man jeden Satz eigentlich in sich nachwirken lassen möchte. Das ist auch wieder so eine Folge, die ich oft hören werde. Wir sind ja sehr auch in dem Thema Transformation unterwegs und wie arbeiten wir jetzt eigentlich heute und in Zukunft, und einer der Kernsätze, und den wir ja auch kennen, aber den man nicht oft genug sagen kann, ist ja, dass sich eben Transformation nicht verordnen lässt. Ne?
Ja, und ich habe mir dann den Gedanken irgendwie aufgeschrieben, es kommt immer wieder auf den Einzelnen an, der sich in seiner Gesellschaft und in seinem Umfeld aufgehoben, angenommen und beteiligt fühlt. Ne? Und ein Stück weit steht das ja auch unter der Überschrift des Buches, die er gewählt hat, wie wir lernen, die Welt wieder zu verstehen, ne? Und wieder zusammenzukommen und dieses Kollektiv einfach zu nutzen. Wir sprechen immer ganz viel davon.
Dass sich dieses Zusammen, in dem, wie er so schön sagt, in einem starken Ich und einem starken Wir ausdrückt.
Das absolut. Merken wir, und das ja kam auch heute gut raus.
Ja.
Ja. Ja, das kam absolut. Heute wirklich gut raus, absolut. Und da sind wir wieder zurück zu dem, dass es dieses Netz braucht. Ne? Je komplexer, das war für mich die zweite Quintessenz, desto wichtiger ist es einfach, das Wissen zu verbinden, zu öffnen, Zusammenhänge und Möglichkeiten zu schaffen, eben gemeinsam. Und dafür braucht es eben ganz viel Zuhören, ganz viel auch sich einlassen und den, so wie schön wie er es irgendwie immer schreibt, den Wald vor lauter Bäumen wieder sehen und in dieser Komplexität wieder auf das Wesentliche zurückzukommen. Wir wissen das alles, aber in so einer wirklich guten Diskussion wird es einem wieder bewusst, wo man anfassen kann und muss.
Ja, und dass diese Komplexität, diese extreme Arbeitsteiligkeit mit sich bringt, die im Grunde diese eine zentrale, übergeordnete, anweisende Führung gar nicht mehr so tragen kann, ne? Sondern dass du dahin gehen musst, dass du den Menschen vertraust, beziehungsweise ihnen etwas zutraust und, wie er so schön sagt, nicht in einem blinden Vertrauen, sondern in einem fundierten Zutrauen. Das fand ich auch nochmal so gewichtig, ne? Und das ist schwierig. Ich glaube, das muss man sich erarbeiten, und zwar auf allen Ebenen.
Ja. Ja, das braucht auch Zeit, so wie du es am Anfang gesagt hast. Ne? Es braucht auch Zeit. Und der andere Teil ist eben dieses, dass der Mensch es macht. Genau. Also dieses innovative Denken, das schafft man ja nicht einfach nur dadurch, dass man sich hinsetzt und das weitermacht, was man heute macht, sondern dass es um dieses, ja, ich sag jetzt mal groß, humane Tun geht. Ne? Wir haben ja viel über Gerechtigkeit, Menschlichkeit, menschenwürdig, Verantwortungsbewusstsein gesprochen, und auch das, finde ich, muss man sich im täglichen Geschäft wirklich erarbeiten. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren mit diesem Zeitdruck und all der Action, die wir jeden Tag haben.
Ja, und die alles zulassen, das sowohl als auch zulassen, ne, als bewussten Prozess und weg aus dieser Polarisierung zu kommen. Das geht mir auch so auf die Nerven. Ich kann es dir gar nicht sagen, auch in den sozialen Medien sind ja immer nur Gegenpositionen, die da ausgespielt werden und völlig übertrieben diskutiert werden, weil da entsteht immer ein Gegeneinander und es entsteht auf gar keinen Fall ein Miteinander. Und dieses sowohl als auch drückt sich ja im Grunde dann auch in dem Begriff Diversity aus.
Total.
Dass alles sein darf, und das ist die absolute Voraussetzung dafür.
Total.
Also es war wirklich gehaltvoll.
Gehaltvoll, wertvoll, fand ich. Und auch wieder ermutigend, weiterzumachen und da den richtigen Blick drauf zu werfen, ja, im Tagesgeschäft. Ja. Also ich bin mehr als erfüllt jetzt nach der Stunde, würde ich sagen.
Ja, ich auch. Und liebe Batessis, wir wünschen euch natürlich auch, dass ihr viel Spaß bei dieser Folge hattet und dass ihr ganz viel daraus schöpfen könnt. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Genau. Danke.
Ich danke, liebe Dörte. Bis bald.
Bis zum nächsten Podcast.